Also die visuelle Wahrnehmungsstörung können wir im Schulalltag vor allem sehen, ne? Wenn die Zeilen nicht eingehalten werden oder es vielleicht Drehungen von Buchstaben gibt, wenn von der Tafel nicht alles genauso abgeschrieben werden kann. Genauso haben Kinder Kopfschmerzen, sind unaufmerksam, weil es Kinder unheimlich anstrengt, Dinge mit den Augen aufzunehmen und zu reproduzieren.
Ein Kopf voll Gott, was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.
Hä, was? Wie bitte? Davon habe ich ja noch nie gehört. Solche Sätze fallen oft, wenn es um weniger bekannte Formen der Neurodivergenz geht, wie zum Beispiel die visuelle Wahrnehmungsstörung, kurz CVI. Das wollen meine heutige Gästin Nancy Reichert und ich in dieser Folge ändern. Nancy ist Ergotherapeutin und hat in ihrer Berufspraxis also regelmäßig mit Kindern zu tun, die eine visuelle Wahrnehmungsstörung haben. Liebe Nancy, jetzt hört man vielleicht diesen Begriff zum ersten Mal und denkt sich, visuell, Wahrnehmungsstörung, tut's da nicht einfach eine Brille oder eine Sehhilfe?
Ganz so einfach ist es auch nicht zu beantworten, ob da eine Brille reicht oder eine Sehhilfe, da man die visuelle Wahrnehmung auch schon als höhere kognitive Funktion bezeichnen kann. Da gibt es ganz viele andere Vorläuferfunktionen, Vorläuferwahrnehmungssachen, die stimmen müssen, um die visuell aufgenommenen Informationen dann auch gut verarbeiten zu können und integrieren zu können, um eine adäquate Reaktion zu produzieren, auf dem Papier zum Beispiel.
Inwiefern, also viele Menschen, mit denen ich so spreche und wenn ich solche neurodivergenten Formen dann anbringe, haben im Kopf, dass das einfach eine Sehschwäche ist. Ne? Das Kind kann halt nicht so gut gucken oder denken da so an Weitsichtigkeit, Kurzsichtigkeit und haben dann eben die Vorstellung, Brille auf und dann ist gut. Davon unterscheidet sich eine visuelle Wahrnehmungsstörung ja sehr deutlich. Kannst du das so ein bisschen einfach beschreiben, was eine visuelle Wahrnehmungsstörung ausmachen kann?
Also die visuelle Wahrnehmungsstörung können wir im Schulalltag vor allem sehen, ne? Wenn die Zeilen nicht eingehalten werden oder es vielleicht Drehungen von Buchstaben gibt, wenn von der Tafel nicht alles genauso abgeschrieben werden kann. Genauso haben Kinder Kopfschmerzen, sind unaufmerksam. Es kann natürlich auch zu grundsätzlichen Bauchschmerzen, also somatischen Begleiterscheinungen kommen, einfach weil es Kinder unheimlich anstrengt, Dinge mit den Augen aufzunehmen und zu reproduzieren oder auf Gelesenes zu reagieren, Gelesenes wiederzugeben, Gelesenes zu verstehen oder den Ball im Sportunterricht zu fangen, rechtzeitig zur Seite zu gehen und nicht gegen den Baum zu laufen oder wie auch immer. Also das ist nicht einfach nur, ich sehe etwas, sondern auch, ich muss meinen Körper darauf anpassen, was ich da gerade sehe und wahrnehme.
Also sozusagen dieser Reiz, der da kommt, dieser visuelle Reiz, ne, diese Information, die muss ich verarbeiten und dann in eine entsprechende Handlung umsetzen. Und da ist so ein bisschen der Knackpunkt. Gibt es auch Dinge, die man schon vor der Schule beobachten kann? Oder ist das etwas, was wirklich klassisch erst im Schulalter wirklich auffällt?
Ich glaube, so richtig schwierig wird es im Schulalltag, denn es gibt immer mal die Kinder, die nicht gerne malen, nicht gerne Fange spielen, Ballspiele spielen. Ich glaube, im Kindergartenalltag ist vieles noch zu kompensieren. Und Kinder gehen ja per se erstmal nicht davon aus, dass es bei ihnen anders ist als bei anderen, weil das, was sie haben, übertragen sie auf alle anderen. Und das ist die Wahrheit, die sie einfach haben. Und deswegen haben sie auch keinen Grund zu sagen, ich sehe Doppelbilder, ich sehe unscharf, ich sehe den Ball nicht kommen, ich weiß nicht, ob ich da jetzt zugreife oder nicht, oder ich greife daneben. Das ist die Wahrheit des Kindes, die ist generalisiert auf die ganze Welt, allen geht es so. Und dadurch kann es ja auch nicht sagen, hey, hier ist was anders, das funktioniert hier gerade nicht. So dass es wirklich erst schwierig wird, wenn es ans Schreiben lernen geht. Denn ein Kind, was nicht malt, kann ja auch andere Schwierigkeiten haben, hat keine Lust, mag lieber mit Autos spielen oder klettern gehen oder was auch immer.
Ja, also dann ist es wirklich im Grunde genommen so dieses, es hat noch nicht dieses Bewusstsein von mir, bei mir ist das irgendwie anders, ne? Und ich könnte mir auch vorstellen, dass man zu Hause dann wird vielleicht mal die Milch beim Eingießen verschüttet oder vielleicht ist das Interesse an Bilderbüchern oder so komplexen Bilderbüchern gar nicht so groß. Und dann stößt sich das Kind mal hier und da vielleicht, aber das ist wahrscheinlich was, ne? Solange eben noch nicht so dieser Bewertungsfaktor dazukommt, der in Schule ja extrem hoch ist, wo man sagen kann, na ja, ist vielleicht einfach Lernprozess, ist Entwicklungsphase, welches Kind verschüttet nicht mal den Kakao irgendwie, ne, beim Essen. Und ich kann mir ja vorstellen, dass das gar nicht so einfach ist, das dann wirklich richtig einzuordnen. Wenn du jetzt in der Schulwelt schon bist und jetzt beobachtet die Lehrkraft im besten Fall sehr gut und sehr genau und sieht, okay, da ist jetzt irgendwie im Lese- und Schreiblernprozess irgendwas hakelig. Ich selber merke das in Mathe dann zum Beispiel im Bereich der Symbolik bei den Zahlen, dass Zahlen vertauscht werden, verdreht werden, ausgelassen werden. Man merkt es ganz oft bei so Dingen wie Mustern und so, ne, so Muster nachzeichnen, das ist ja auch ein Teil des Fachs Mathe. Ich finde es total schwierig, wenn man das jetzt so hört, das Ganze zum Beispiel von einer Legasthenie zu unterscheiden. Ne? Also zu sagen, ja gut, Buchstaben drehen, nicht richtig abschreiben, länger brauchen im Leselernprozess beispielsweise. Das ist ja schnell diese Vermutung. Wohin kann ich mich wenden oder was muss sozusagen passieren, damit am Ende da wirklich auch die richtige Diagnose steht?
Die erste Anlaufstelle kann erstmal der Augenarzt sein, der grundlegend die Funktion des Auges erstmal abtestet. Ne? Also kommen die Reize überhaupt auf der Netzhaut an? Wird scharf gesehen? Wird hell-dunkel gesehen? Werden Farben unterschieden? Oft ist das aber nicht das Problem, weil dann kann man natürlich eine Brille geben, kurzsichtig, weitsichtig, wie auch immer. Problem ist gelöst, ich kann das wieder an der Tafel lesen. Hier ist es wichtig, die Kinder zu einem Funktionaloptometristen zu schicken, der genauer schaut, können beide Augen gleichzeitig ein Objekt fixieren, können beide Augen gleichzeitig scharf stellen, können beide Augen gleichzeitig der Hand beim Schreiben folgen oder dem Finger, der die Zeile unterstützt beim Lesen, können das beide Augen gleichzeitig. Und wenn dem nicht so ist, dann gibt es von dem Funktionaloptometristen spezielle Übungen und Aufgaben für zu Hause, um da einfach auch die Augenmuskelkontrolle ja zu trainieren.
Ist das dann auch die Fachkraft, die die Diagnose stellt, die dann sagt, wir haben hier eine visuelle Wahrnehmungsstörung vorliegen?
Meines Wissens ja, ja. Das macht diese Fachkraft.
Jetzt könnte ich mir vorstellen, dass das für ein Kind, du hast es schon gesagt, die haben gar nicht so sehr dieses Bewusstsein, ich sehe das irgendwie anders oder mein Gehirn verarbeitet das, was ich hier sehe, irgendwie anders. Da fehlt es noch so ist es bei den anderen und so ist es bei mir. Ne? Das Kind hat seine Wahrheit, hast du so schön gesagt, und die ist einfach gesetzt. Wie erkläre ich jetzt einem Kind, was vielleicht bei so einer Untersuchung rausgekommen ist? Denn das ist ja, man merkt es auch so ein bisschen an den Worten, die wir als Erwachsene dafür nutzen, ein sehr komplexes Thema und auch abstrakt irgendwie. Wie kann man da mit einem Kind drüber sprechen? Ich weiß nicht, ob du das in deiner Berufspraxis auch tust, mit einem Kind darüber sprechen, was ist denn hier die Sache oder ob das schon erfolgt ist, wenn die Eltern zu dir kommen. Aber das würde mich wahnsinnig interessieren, wie man da gut mit einem Kind in die Kommunikation gehen kann, was da eigentlich los ist.
Ich denke vor allem, also wir reden ja über Schulkinder, die haben, glaube ich, schon eine ganz gute Fähigkeit zu verstehen, dass Dinge dann doch irgendwann anders sind, wenn erstmal der Vergleichsprozess losgegangen ist. Das verstehen die einfach, wenn der eine sagt, aber hier steht doch Hund. Und der andere sagt, ja, aber wo ist denn hier das Haar oder was auch immer, ne? Der vielleicht auch Hand liest und nicht Hund, einfach weil er das U geschlossen sieht durch ja so leichte Wackelbewegung der Augen oder wie auch immer, dass die Kinder dann, wenn es soweit ist, dass sie sich vergleichen, das Bewusstsein haben, irgendwas stimmt hier nicht. Ob sie es sagen, ist dann die andere Sache, weil ja auch der Selbstwert an sowas ganz stark hängt und sie vielleicht anfangen zu zweifeln und ja, entsprechende Kompensations- oder andere Strategien entwickeln, da nicht mehr in die Aufgabe zu gehen. Und da kann ich auch ganz offen mit den Kindern reden und sagen, pass auf, vielleicht ist dir das und das schon mal aufgefallen. Vielleicht guckst du an die Tafel und dann steht da Montag und du sollst Montag in dein Heft schreiben und es fehlt immer das G hinten oder du verrutschst in der Zeile, du schreibst was, guckst wieder hoch und weißt nicht mehr, in welcher Zeile du gerade warst. Oft können die Kinder sich da drin wiederfinden und sagen, hey, ja, ist mir auch schon passiert. Und dann kann ich sagen, okay, dann gibt es, gut, Funktionaloptometrist muss man jetzt nicht sagen. Ich finde es ganz nett, vielleicht, ja, Eltern habe ich gesagt, der Orthopäde für die Augen, weil es ja um die Augenmuskeln geht. Das ist nochmal so ein bisschen eher in ein Begriff, den jeder kennt. So, dass wir sagen, es gibt Sport für die Augen. Es gibt einfach Augensport, bestimmte Aufgaben. Das sind sowas wie Schielen üben ist zum Beispiel eine Aufgabe. Ich weiß noch, früher hieß es, um Gottes Willen, Kind, schielen nicht. Und die Funktionaloptometristen nehmen Schielen eben auch mit als eine der Übungen oder einem Ball an der Schnur folgen in einem kleinen Radius. Das sind einige der Übungen, die ich kenne. Und dann sind das am Tag 5 Minuten vielleicht, die die Augen einfach Sport machen, wo der Kopf auch Ruhe hat, weil es geht ja auch darum, die Augen unabhängig vom Kopf zu bewegen. Nicht, dass immer der ganze Körper mitgehen muss, sondern die Augen haben diese Folgebewegung. Und da darf ich kreativ werden, da dürfen auch Eltern kreativ werden, das den Kindern halt kindlich darzustellen, dass eben Augen auch ein bisschen Sport brauchen, genauso wie unsere Beine beim Rennen oder unsere Arme beim Schwimmen.
Ich finde, das ist ein total gutes Bild. Ich finde auch, wenn wir so mit Kindern sprechen, sind einfach so konkrete Bilder und das Anknüpfen an dem, was sie selbst ja schon merken, spüren, erfahren und einordnen, das sind immer so die besten Pfeiler, wenn man darüber mit den Kindern sprechen möchte. Das kann ich aus meiner Praxis genauso bestätigen und das mit den Muskeln nehme ich mir mit für eventuelle Elterngespräche, finde ich nämlich wirklich richtig gut. Jetzt ist es so, um es nochmal zusammenzufassen, vielleicht ist im Kleinkindalter schon mal so ein bisschen hier und da was aufgefallen, aber eher eingeordnet worden in, naja, ne, Kakao verkleckert man halt mal im Kindergarten, kann das aufgrund der ganzen Situation und der Umgebung noch ganz gut kompensiert werden in Schule und in diesem da steigenden Bewertungs- und Vergleichsprozess wird das Ganze auffälliger, ist am Anfang vielleicht noch so ein bisschen diffus, geht es jetzt ja gerade eigentlich nur ums Lesen und Schreiben lernen, geht es in den Bereich der Dyskalkulie, Legasthenie, dann merkt man aber auch im Sport, nee, irgendwie ist das doch was anderes, weil das mit dem Fangen und Werfen auch nicht ganz so läuft, wie sich das Kind es vielleicht auch vorstellt oder die Lehrkräfte. Und dann gibt es eben die Diagnoseschritte, die im besten Fall eben irgendwann zu der richtigen und fundierten Diagnose führen. Und dann kommst ja im Laufe dieses Prozesses irgendwann du mit deiner Arbeit ins Spiel. Ich selber bin auch mit meinen Kindern in einem langjährigen therapeutischen Prozess und bei uns war es so, dass die Therapie begonnen hat, bevor die Diagnose stand und tatsächlich auch die Ergotherapie ein Weg war, um, sage ich mal, die Verdachtsdiagnosen oder die Vermutung so ein bisschen zu schärfen. Ne? Also da hat sich das so ein bisschen gegenseitig in die Karten gespielt, bis man dann sagen konnte, okay, aus vielen Seiten gibt's jetzt einfach eine klare Richtung und wir gehen mal los. Das ist, könnte ich mir vorstellen, ein Weg. Manchmal kommen diese Familien auch vielleicht erst nach der Diagnose, ne? Wenn sie dann einfach den Hinweis bekommen, das und das wären jetzt gute Therapiewege. Hast du so Themen, die alle Familien mitbringen, wenn sie zu dir kommen? Es gibt sicherlich ganz, ganz viele Unterschiede, je nach Kind und Familie. Aber kannst du dich an so Themen erinnern oder kannst du so Themen nennen, die irgendwie doch bei allen eine Rolle spielen, die mit dieser Diagnose zu dir kommen?
Na, ganz groß ist, sind diese Selbstzweifel der Kinder, wenn ihr dann natürlich auch vielleicht auch später erst dahin kommen, zweite Klasse, dritte Klasse, vor allem wenn es dann erst Noten gibt in der dritten Klasse. Mhm. Vorher ist es ja oft schwierig mit der langen Wartezeit in den SPZs und wo auch immer, ne, Kinder- und Jugendpsychiatrie, wo die Diagnostiken grundsätzlich stattfinden. Vor der dritten Klasse, vor diesem objektiven Notengeben passiert wenig, ist meine Erfahrung. Und dann haben wir Kinder, die an sich zweifeln, die sich falsch fühlen, die denken, sie können nichts, die vielleicht auch eine Schulangst entwickeln, Aufgaben grundsätzlich vermeiden. Ja, also einen ganz hohen emotionalen Druck auch bei sich spüren und das färbt auf die Familien ab. Das strengt Familien an, das strengt Eltern an, das bringt Eltern dazu zu denken, oh Gott, habe ich was falsch gemacht? Keine Ahnung, bin ich zu viel am Arbeiten und zu wenig beim Kind? Habe ich in meiner Erziehung irgendwas falsch gemacht? Müssen wir jetzt doch wieder aufhören, abends Fernsehen zu gucken oder was auch immer? Das sind ja, es ist ganz komplex, wo ich glaube, Zweifel ein ganz großes Thema ist.
Ja, ich finde das ganz spannend, weil egal, um welche neurodivergente Form es geht oder vielleicht auch ein ganz anderes Thema, das einfach eine Unterstützung braucht, die Zweifel, egal ob beim Kind oder bei den Eltern, sind wirklich das Thema, das sich wie so ein roter Faden durch all diese Familien zieht. Das ist auch genau meine Erfahrung. Und inwiefern kann man in einer Therapie oder in einer Ergotherapie auf dieses Feld reagieren?
Man kann Kinder über positive Selbsterfahrungen darin bestärken, dass sie gut sind, so wie sie sind. Und dass dieses oft ist ja visuelle Wahrnehmungsstörung nicht unbedingt das einzigste, also es kann das einzigste Problem sein, kann aber auch mit anderen einhergehen. Also die visuelle Wahrnehmungsstörung heißt nicht, dass trotzdem noch eine LRS vorliegt. Also ne, man kann da Flöhe und Läuse gleichzeitig haben. Für mich aus der SI-Therapie kann ich über positive Körpererfahrungen ganz viel Selbstwert zurückbringen, ganz viel Selbstwirksamkeit, indem einfach klar ist, okay, ich schaffe jetzt diese Aufgabe hier, zu Hause kletter oder auf dem Spielplatz kletter ich nicht nach oben, weil ich diese Höhe nicht abschätzen kann, was ja auch eine Grundlage für visuelle Wahrnehmung ist, eine Raumlage. Wo befinde ich mich in Bezug zum Objekt oder in Bezug zum Stift? Nur so, wenn ich weiß, wie weit bin ich vom Tisch entfernt oder wie weit ist meine Hand von der Stufe des Klettergerüst entfernt, kann ich auch den Buchstaben in die Zeile bringen. Und indem Kinder das erfahren dürfen in einem geschützten Rahmen, dieses Gefühl von, ich habe es geschafft, ich bin ja gerade hochgeklettert und dann konnte ich die Rutsche wieder runterrutschen und es ist mir nichts passiert. Oft ist Eltern sind ja aufmerksam und wissen, wie sie ihre Kinder unterstützen können. Die kriegen automatisch Strategien, was ich machen kann, um meinem Kind diese Negativerfahrung zu ersparen. Und dann sind wir Eltern auch überbehütend und stehen neben dem Kind am Klettergerüst und halten es fest, sodass das Kind gar nicht erst in diese Selbsterfahrung des körperlichen Tuns kommen kann. Aus diesem positiven Wunsch heraus, diesem Kind eine Negativerfahrung zu ersparen. Und das habe ich schon oft erlebt, dass Eltern in der Therapie mit da standen und sagen, oh, ich gucke jetzt hier nicht hin. Ich gucke nicht hin und ich sage, alles ist gut, ihr Kind schafft das. Und wie stolz dann beide sind mit, hey, du bist da gerade hoch und hast dann, bist über, also ne, wenn man sich vorstellt, eine Sprossenwand und daneben hängt die Hängematte, das klassische SI-Mittel. Und das Kind schafft es quasi wie ein Affe in Anführungsstrichen von Baum zu gehen, ohne runterzufallen und weiß dieses schwingende Objekt, weiß, wann es zupackt, wann es das Bein rübergibt. Und es ist stolz, es hat das geschafft und will es gleich nochmal machen, um diese Erfahrung zu behalten und so zu verinnerlichen. Und die Eltern, die da stehen, das hätte ich jetzt aber nicht gedacht. Ich hätte es ihm nicht erlaubt oder wie auch immer. Und dann jetzt hat er es auf dem Spielplatz auch gemacht. Also diese positive Selbstwirksamkeit über körperliche Erfahrung. Und das ist dann auch die Grundlage, wenn wir das erarbeiten konnten, dann können wir uns auch an den Tisch setzen danach und sagen, so, und jetzt pack mal deine Hausaufgaben aus. Wo musstest du jetzt lesen? Komm, wir probieren Hilfsmittel XY aus. Und dann ist die Bereitschaft auch da, solche Aufgaben zu erledigen.
Ja, die Zuhörenden nicht, aber du hast mich jetzt wahrscheinlich die ganze Zeit sehr doll grinsen sehen, weil ich das einen ganz, ganz schönen Einblick finde und als Mutter auch selber so fühle, also auch wenn bei uns andere neurodivergente Formen der Fall sind, ist so dieses Gefühl von eine gute Balance finden aus, wirklich an der einen oder anderen Stelle Dinge zu erleichtern oder da vielleicht auch nah dran zu sein und gleichzeitig nicht zu vergessen, dem Kind auch was zuzutrauen. Ich finde das als Mama ganz, ganz schwer, da in ein gutes Gleichgewicht zu kommen. Und allein deshalb bin ich auch unserer Therapeutin so dankbar, denn man verliert, wenn man von Anfang an ja mit diesem Kind umgeht, ne, seit Geburt, man verliert so diesen Blick von außen dafür. Ne? Man steckt in der Dynamik drin, das ist auch ganz normal und da darf man jetzt auch nicht zu streng mit sich sein, zu sagen, oh Gott, stimmt, das habe ich meinem Kind jetzt auch die ganze Zeit nicht erlaubt, ne? Also wer das jetzt hört, ihr habt es jetzt gerade mitbekommen, es geht offensichtlich ganz vielen Eltern so und genau darum ist es auch ein weiterer Bereich, in dem therapeutische Unterstützung so, so wertvoll sein kann, dass wir als Eltern einfach auch neue Impulse bekommen in diesem täglichen Umgang. Ne? Man steckt einfach komplett da so drin. Aber bei uns war es zum Beispiel so, eins meiner Kinder mit einer ganz, ganz großen Ungeduld gesegnet ist. Und wir das erste Mal in der therapeutischen Praxis waren. Und vielleicht hält das Kind, ich sag mal so 1, 2, 3 Minuten Gespräch zwischen mir und einer anderen Person aus. Und das war schon gut. Aber dann kommt ganz oft, ich halte es nicht mehr aus, ich muss los. Wann gehen wir nach Hause? Wann geht's los? Oh, ne? Und dann ging das die ganze Zeit so weiter. Und ich war total in dieser Dynamik aus, gleich ist es geschafft. Schau mal, noch so und so, hier hast du noch was. Und war am Rumrödeln um mein Kind, um diese Situation irgendwie schaffbar zu machen. Und das ist so prägnant, diese Therapeutin saß uns gegenüber und guckte sich das eine Weile an. Ich versuchte Satz für Satz zu sprechen und immer wieder irgendwie versuchte meinem Kind zu erklären und nochmal zu erklären, was jetzt ist und nochmal was an die Hand zu geben, damit es das irgendwie aushält. Und irgendwann sagte die Therapeutin zu meinem Kind, dass dann wieder sagt, ich schaffe nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich mache das nicht mehr, ich will nicht mehr, wann hört's auf, wann sind wir fertig? Und dann guckte die Therapeutin mein Kind an und sagte, und was passiert, wenn du nicht mehr kannst? Worauf muss ich mich denn einstellen? Was passiert denn dann? Und es war einfach mal ein völlig anderer Satz, ein völlig anderer Impuls von außen, was ganz, ganz Neues. Und mein Kind stoppte in diesem Zirkel, in dem es da schon steckte, guckte die Therapeutin total erstaunt an und sagte, weiß ich nicht. Und allein, dass wir in diesem Moment aus dieser Dynamik, in die wir uns schon so reingeschliffen hatten, rausgerissen wurden und mal ein neuer Impuls kam, ne? Und mir jemand auch einen neuen Impuls für so einen Umgang mitgegeben hat, das war so wertvoll. Und ich kann mir vorstellen, das ist eine ähnliche Situation für Eltern, die eben zuschauen, wie ihr Kind so eine Sprossenwand hochklettert und sagt, oh Gott, das würde ich nie, oh, ich kann gar nicht hingucken, das hätte ich jetzt aber nicht so erlaubt. Und jemand anders steht daneben und sagt, ist ja eine sichere Umgebung hier, wir schauen mal, das wird schon. Und allein diese Impulse machen auch so eine Begleitung noch mal wertvoller. Jetzt hast du schon ein bisschen gesagt, es geht da auch so ein bisschen um Training, das hat was mit Übungen zu tun und ja irgendwie auch mit den Muskeln, die da im Auge sind. Kann man das wegtrainieren?
Ist, glaube ich, schwierig zu betrachten. Kinder sind im Wachstum. Ich würde an der Stelle schon sagen, dass wenn das Training, ich glaube, 6 Monate, sagen die funktionalen Optometristen ungefähr, wird so ein Training gemacht. Also je nach Größe der Schwierigkeit oder Größe der Einschränkungen habe ich jetzt von meinen Therapieeltern gehört, dass über 6 Monate ungefähr so ein Training stattfindet mit verschiedenen Aufgaben und regelmäßig geschaut wird, wie der Stand der Dinge ist. Dass ich vom Gefühl her sagen würde, regelmäßig immer mal wieder gucken lassen. Die Funktionaloptometristin, wo ich hinschicke, die sagt auch ganz oft, gehen Sie noch mal zum Osteopathen bitte. Und da ist es ja auch der Fall, zu sagen, das Kind wächst und wir wachsen nicht linear und nicht alles in unserem Körper wächst gleichmäßig. Dass es schon Sinn macht, dann nach einer gewissen Zeit einfach noch mal zu gucken. Spätestens dann, wenn ähnliche Sachen wieder auftreten. Wenn das Kind dann jetzt in der 3. Klasse, zur ersten Hälfte war es vielleicht in Behandlung, 2. Hälfte, 3. Klasse läuft alles besser, alles gut und auf einmal zack, in der 5. Klasse hüpfen die Buchstaben schon wieder über die Zeilen und das Kind verliest sich, weil es eine Zeile nach unten gerutscht ist und da diese Folgebewegungen nicht sind, dann dürfen wir einfach aufhorchen und sagen, okay, wir gehen nochmal gucken, du bist jetzt wieder gewachsen, wir lassen einfach nochmal schauen und dann braucht es vielleicht nur 2 Monate Training und diese eine spezielle Übung, weil das Kind einfach auch schon weiß, worauf es ankommt, weil es weiß, okay, jetzt darf ich wieder eine Runde schielen oder was auch immer, um da die Dinge nochmal so ein bisschen zu reaktivieren. Denn das merkt sich der Körper, das gehören diese ganzen Prozesse und dann muss man sie einfach nochmal aktivieren und rauskitzeln, dass da der Fokus nochmal gelegt werden kann.
Wie lange dauert so ein Therapieprozess bei dir ungefähr? Also wie lange sind die Kinder so bei dir in Behandlung?
Ich versuche die Therapien relativ kurz zu halten. Wenn man davon ausgeht, so ein Ergotherapie-Rezept hat in der Regel 10 Therapieeinheiten, a 45 Minuten, wo ja auch immer ein Elterngespräch oder Elternberatung mit reinfällt in die Behandlungseinheiten. Also ich habe jetzt Kinder, die waren 2 Rezepte, maximal 3 Rezepte, also 30 Therapieeinheiten. Da reden wir von vielleicht einem Jahr. Wenn niemand ausfällt, alle sind gesund, keiner ist krank, keiner geht in Urlaub, ist ja so ein Rezept in 2,5 Monaten etwa abgearbeitet.
Ja.
Und dann würde ich schon sagen, dass es so ein Jahr ungefähr Therapieprozess ist. Das sind ungefähr 2, 3 Rezepte. Und dann kriegen die Eltern natürlich auch immer Sachen mit nach Hause. Die Kinder bekommen einen Impuls bei mir in der Therapie. Die Eltern werden darüber aufgeklärt und es wird gesagt, okay, probiert mal das und das in der Schule aus oder erstmal in der Hausaufgabensituation, erstmal zu Hause. Wir haben es hier ausprobiert, es hat gut funktioniert. Kind kann sich vorstellen, bestimmte Hilfsmittel zu benutzen, bestimmte Übungen zu Hause zu machen. Liebe Eltern, probiert das jetzt erstmal zu Hause, bevor es in die Schule geht. Denn wir brauchen erstmal die Sicherheit in dem, was wir uns erarbeiten, bevor wir es in diesen Kontext Schule packen, wo ja eigentlich jeden Tag so viel Neues reinkommt. Dann braucht das Kind etwas, was es schon kennt, was automatisiert ist, automatisch abläuft. Und genauso dann auch die Hausaufgaben. Versucht mal den und den Spielplatz zu besuchen, da könnt ihr das und das üben. Oder fahrt mal ein bisschen weiter weg außerhalb die Stadt und der Stadt. Und da ist der Spielplatz, der hat ein Trampolin integriert oder was auch immer, da auch zu gucken, wie man die allgemeine Bewegung, wenn Eltern nicht sowieso schon viel unterwegs sind, es gibt Eltern, die haben das grundsätzlich schon, dass sie sagen, wir sind regelmäßig auf dem Spielplatz und es gibt natürlich auch Eltern, die stark eingebunden sind oder keinen familiären Background haben, die sich viel alleine kümmern, wo es dann auch logisch ist, dass Dinge hinten runterfallen oder weniger gemacht werden. Das soll jetzt nicht negativ klingen, das ist einfach so, das ist Leben, um da nochmal Impulse zu geben.
Wenn wir jetzt schon so im Bereich Schule sind, ne? Wir haben schon gesagt, das ist der Bereich, in dem einfach die Dinge sich so ein bisschen zuspitzen. Das ist oft der Moment, wo viele Personen, die das Kind begleiten, sagen, da könnten wir doch vielleicht nochmal genauer hinschauen. Jetzt hast du schon gesagt, was Eltern tun können, was Kinder an Training durchlaufen können, um einfach besser mit dem umzugehen, was ihr Gehirn ihnen da anbietet. Jetzt möchte ich aber unbedingt noch wissen, was Lehrkräfte tun können.
Lehrkräfte dürfen verstehen, dass Kinder Dinge nicht mit Absicht machen. Das ist schwierig und menschlich, glaube ich. Erstmal so, ne, das Kind will nicht, das Kind hat keine Lust. Das ist so eine erste menschliche, ganz normale Reaktion, sodass da meinerseits oder auch über die Eltern oder Schulpsychologen, wer auch immer, eine kleine Aufklärung geschehen kann, um dann zu sagen, okay, es wäre von Vorteil, das Kind sitzt vielleicht alleine, weil es sich immer noch im Schreibprozess seitlich zum Platz setzt, um das also dann auszugleichen, die visuelle Wahrnehmung, ne? Dann stört es kein anderes Kind. Oder es sitzt näher vorne, dass der Weg, also erstmal der Blickweg, die Entfernung zur Tafel nicht so weit ist. Gleichzeitig kann es auch sinnvoll sein, ein Kind weiter nach hinten zu setzen, wenn die Sehschärfe gegeben ist, um die Kopfbewegung so gering wie möglich zu halten. Sitze ich weiter vorne, muss ich weiter hochgucken. Sitze ich weiter hinter, ist vielleicht die Kopfbewegung eine kleinere zwischen Blatt und Tafel. Oder vielleicht kriegt das Kind das Tafelbild neben sein Blatt gelegt, dass die Lehrkraft bereit ist, ja, nicht darauf zu bestehen, du musst aber von der Tafel abschreiben, sondern hier, mach's in Ruhe für dich am Tisch. Es gibt Leseschablonen, die eingesetzt werden können, die sind durchsichtig und der mittlere Bereich, wo dann die Lesezeile drin ist, ist farbig markiert, sodass da der Fokus auch auf diese Zeile gelegt wird, um nicht in der Zeile zu verrutschen. Wem das irritiert von der Farbgebung her und dass man trotzdem noch oben und unten so ein bisschen durchschimmern sehen kann, gibt es auch die Lesezeichen, die ausgeschnitten sind drin und dann ist oben und unten die Zeile drüber und drunter ist quasi ausgeschaltet. Kann man sich auch ganz leicht selber basteln, ne? Im Blatt Papier ausschneiden, fertig. Die einfachste erste Lösung wäre, ein Lineal unter die Zeile zu legen. Blatt ein bisschen schräger legen ist auch ganz nett, so von der grundlegenden Motorik. Das ist mir ganz oft begegnet, dass das Arbeitsheft, das Blatt, das Buch, was auch immer, soll mittig vor dem Kind gerade ausgerichtet an der Kante am besten noch liegen. Und wenn wir das selber probieren, das ist sehr unphysiologisch für unsere Hand, so nah, wirklich mittig vor dem Körper zu schreiben, das ist für die ganze Armdynamik schwierig. Also gerne auch, wie man es für Linkshänder macht, dasselbe für Rechtshänder, das Blatt leicht schräg legen zur rechten Hand hin, weil es einfach von der ganzen Ergonomie des Körpers, des Arms angenehmer ist. Kinder sollten auch immer einen Kontakt zum Boden haben, um also mit den Füßen sicher auf dem Boden stehen, um die grundsätzliche Stabilität zu haben. Also neben den rein visuellen Sachen sind ganz viele andere Grundlagensachen, die wir geben können. Vielleicht hilft es auch einem Kind, eine Abschirmung zu haben, dass es eben nicht nochmal nach links und rechts guckt, weil es trotz allem eine visuelle Wahrnehmungsstörung vorliegt, das visuelle System so angesprochen wird, dass jegliche Bewegung es ablenkt, weil da ja sowieso schon ein Negativfokus drauf liegt und die Augen dadurch ständig in Bewegung sind und gucken. Also so ein Lernbüro einfach nochmal drumherum zu legen, um wirklich bei sich zu bleiben und seine Strategien auszuprobieren.
Ein paar dieser tollen Empfehlungen werde ich auf jeden Fall in die Shownotes packen, damit man sich vorstellen kann, was ein Lernbüro ist und wie das so aussehen kann. Werden wir das ein bisschen verlinken, dann hat man da ganz gute Anlaufstellen. Ich stelle mir das ganz schwierig vor im Sportunterricht. Ich bin selber nicht Sportlehrkraft, das heißt, ich habe da keine Erfahrungswerte. Gibt es was speziell in diesem Unterrichtssetting unterstützen kann?
Ich glaube, an der Stelle kann man von einem klassischen Training vielleicht auch sprechen. Bälle fliegen schnell und dadurch braucht es eine schnelle Reaktion. Ich muss schnell wahrnehmen, von wo kommt der Ball, welchen Weg nimmt er? Das ist ja im Endeffekt eine Berechnung im Kopf. Wann ist er ungefähr hier? Also Zeit, Raum, Lage, mehr oder weniger. Wir können das in der Therapie mit Luftballons zuerst trainieren, dass so diese Angst davor weggeht, es kommt etwas auf mich zu, was mache ich jetzt damit? Gehe ich zur Seite oder werde ich regelmäßig an der Nase getroffen? Der nächste Schritt wäre, es gibt so Hüllen für Luftballons aus Stoff, die machen die Luftballons ein bisschen schwerer, dadurch fliegt er schneller, aber noch nicht so schnell wie ein Ball. Softbälle sind ja auch dann, wenn die nächsten, die tun, man merkt sie, wenn man sie abbekommt, sie tun aber nicht so wie ein Basketball. Vielleicht kann der Sportlehrer dann da einfach ein bisschen Grundlagentraining für die ganze Klasse machen. Erstmal selber hochwerfen, auffangen für mich selber. Ich werfe hoch, ich fange auf. Wie hoch ist das Optimum zu werfen? Also erstmal nur innerhalb des Blickfelds, nicht höher als mein eigener Kopf, weil dann verliere ich die Kontrolle über den Ball. Einen kompletten Ausschluss von Aufgaben fände ich jetzt schon wieder schwierig, wegen dem Selbstwert. Ne? Ich bin jetzt was Besonderes, was negativ Besonderes. Ich werde nicht in die Gruppe gewählt. Das, ne, Kinder können ja da sehr... Die sind halt sehr ehrlich und beschönigen noch nichts und genauso 100% so nehmen das Kinder dann auf, die es betrifft und projizieren das direkt auf sich und nicht nur auf diese eine Situation. Ja, vielleicht, dass man Ballsportarten, ich weiß nicht, wie der Lehrplan ist, eher nach hinten schiebt oder so. Ja, und dann kann man natürlich auch sagen, es gibt bestimmte Sachen, die Kinder richtig gut können. Vielleicht können die richtig gut rennen oder hochspringen oder die Stange hochklettern. Na gut, Stange hochklettern jetzt nicht vielleicht, aber rennen und springen oder also dass die vielleicht einfach andere Aufgaben bekommen und dann kann man sagen, gut, dann darf sie sich kurz ausruhen, während die schon mal die Dinge machen. Also vielleicht kann man da sich so ein bisschen drum herum mogeln. Tatsächlich sind Sportaufgaben, nicht die Sachen, die mir jetzt so begegnet sind. Das ist wirklich eher der klassische Deutsch-Mathe-Unterricht, der die größten Schwierigkeiten bringt, weil bewegen tun sich die Kinder alle gerne und oft schaffen die es von alleine, Strategien zu entwickeln.
Tatsächlich fand ich das jetzt aber wirklich sehr gute Impulse, ne? Dass man sagt, gut darauf zu achten, eine Variation in den Übungen zu haben, ne, dass nicht das halbe Jahr aus Ballsportarten besteht oder da einfach zu schauen, wie du es gesagt hast, wo sind die Stärken, wo kann ich da vielleicht auch einen Ausgleich schaffen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, ich habe mich immer so gefreut, wenn so Abwerfspiele oder so mit einem Softball irgendwie gemacht wurden und nicht mit diesen harten Handbällen zum Beispiel. Und ich habe jetzt keine visuelle Wahrnehmungsstörung und ich war trotzdem total froh, wenn die zum Einsatz kamen, weil das andere einfach wehgetan hat, ne, wenn man abgeworfen wurde. Und es gibt ja immer so 2, 3 Kinder, die einfach auch da ihre Stärke haben und dementsprechend werfen können. Von daher glaube ich, ist es auch wirklich was, wenn man da variiert, wo wahrscheinlich viele Kinder sagen, oh ja, 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 lass es lieber die Bälle nehmen. Es ist total okay. Zum Schluss möchte ich noch einmal auf den Titel dieses Podcasts zurückkommen, nämlich Ein Kopf voll Gold. Und genau darüber möchte ich mit dir sprechen und sozusagen diese Folge damit abrunden. Wie würdest du folgenden Satz beenden? Die besondere Stärke von Kindern mit visueller Wahrnehmungsstörung liegt vor allem in
der Stärkung anderer Sinnessysteme, weil es ja auch immer um einen Ausgleich dessen geht, was nicht funktioniert. Vielleicht hören die besonders gut und sind besonders aufmerksam auf auditive Reize und können Stimmungslagen dadurch vielleicht besser wahrnehmen. Oder sie sind besonders gut im Fühlen und können sagen, okay, ich sehe zwar nicht, wo jetzt die Schraube hier auf dem Teppich liegt, aber ich habe sie erfühlt, weil sie gerade runtergefallen ist, genau.
Das finde ich einen total schönen Impuls gerade, das mit dieser Stimmung, die man so wahrnehmen kann, bei anderen einfach in vielleicht Sprechnuancen. Ich lächle mal wieder sehr, sehr breit, auch wenn das für alle, die zuhören, eben unsichtbar bleibt. Aber vielleicht hört ihr in meiner Stimme, wenn das eure Stärke ist, mein Lächeln. Alles, was du jetzt an Tipps gegeben hast und Anlaufstellen genannt hast, werde ich in den Shownotes verlinken. Guck da sehr, sehr gerne vorbei. Und an dieser Stelle auch nochmal ein kleiner Hinweis. Ihr dürft diesen Podcast gerne abonnieren und empfehlen, denn es wäre mir ein großes Anliegen, dass diese für mich und auch für andere tolle Menschen wie Nancy so wichtigen Themen ja einfach Gehör finden. Vielen Dank dafür. Ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin.
Ein Kopf voll Gold. Was neurodivergente Kinder brauchen und wie wir sie stärken können.
Ein Kopf voll Gold.